Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die türkische Schriftstellerin Teza Özlü, die hat ähnlich bedeutende Bücher geschrieben wie ihre berühmten Kolleginnen Ingeborg Bachmann und Sylvia Plath. So sieht das ein Literaturkritiker und ich muss zugeben, ich habe noch nie von Teza Özlü gehört. Aber in 20 Minuten etwa reden wir hier in der Lesart über ihren Roman »Die kalten Nächte der Kindheit«. Wir sprechen jetzt über ein neues Buch hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur. Ein Buch, das sich mit dem Sound des Krieges auseinandersetzt. Ein Kriegssound aus dem Zweiten Weltkrieg, der ist über die Schlachtfelder hinaus sehr bekannt geworden, war auch in vielen Filmen schon zu hören. Dieser hier. Ja, so haben die berüchtigten Stukas geklungen, die deutschen Sturzkampfbomber. Das hier war ein Ausschnitt aus dem Kriegsfilm Dunkirk von Christopher Nolan. In Großbritannien soll der Sound der Stukas bis heute als das deutscheste aller Geräusche gelten. Die Historikerin Gundula Gahlen, die hat sich wissenschaftlich mit solchen Geräuschen des Krieges beschäftigt und das Buch »Der Sound des Krieges« herausgegeben, gemeinsam mit zwei Kollegen. Gundula Gahlen ist Professorin und Leiterin der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Und jetzt ist sie hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen, Frau Gahlen. Hallo.
Hallo.
Warum ist denn erstmal die Geräuschkulisse eines Krieges ein interessantes Forschungsthema? Welche Erkenntnisse kann man da erwarten?
Krieg ist eben einer der absolut lautesten Hörerfahrungen, die die Menschen so machen. Und interessant ist es, sich mit dem Krieg historisch auseinanderzusetzen, mit dem Sound des Krieges, weil sich der Krieg eben vor allem durch die technische Entwicklung immer weiter verändert hat, wie der Krieg geklungen hat. Und für unser Buch war besonders interessant, was bedeutet der Sound des Krieges für die Kriegserfahrungen, die die Menschen machen und die Kriegserinnerungen.
Sie haben sich aus historischer Perspektive beschäftigt, gehen da auch weit zurück in die Geschichte bei einer Tagung, die Sie eben abgehalten haben, einer wissenschaftlichen Fachtagung zum Sound des Krieges, haben da verschiedene wissenschaftliche Beiträge versammelt, die eben in die Geschichte schauen. Aber an den Anfang, nach der Einführung, haben Sie einen besonderen Text gesetzt, also besonders im Kontext dieser historischen Beiträge. Da schreibt die ukrainische Politikwissenschaftlerin Olga Radchenko über die Belly Phonie des russisch-ukrainischen Krieges, so ist der Text überschrieben. Also sie schreibt eigentlich über unsere Gegenwart. Warum haben Sie diesen Text jetzt an den Anfang Ihres Sammelbandes gesetzt?
Wir haben für die Tagung einen Call for Papers gemacht und da kam der Vorschlag von Olga Radchenko rein und wir haben uns sofort überlegt, wir können den nicht ignorieren. Das ist so ein aktuelles Thema, das muss einfach rein. Und jetzt, als wir den Beitrag hatten, kam auch raus, dass er einfach sehr, sehr gut in unser Konzept passte und auch sehr schlüssig dann mit den historischen Themen zu kombinieren ist.
Und was hat Olga Radchenko da hervorgehoben, eben über den Sound des russisch-ukrainischen Krieges?
Olga Radchenko, die behandelt in dem Beitrag die Hörerfahrungen der Ukrainer in den Anfangsmonaten des Krieges und sie hat dafür eine Menge Interviews geführt und was sehr, sehr spannend ist, ist, dass sie verschiedene Phasen herausarbeitet, was passiert, wenn eine Gesellschaft auf einmal im Krieg ist und mit diesen Kriegsgeräuschen zu tun hat. Nämlich fand total interessant, dass sie gesagt hat, ja, am Anfang haben fast alle ihre Interviewspartner gesagt, sie hatten sich überhaupt keine großen Sorgen gemacht, als sie diese ersten Geräusche gehört hatten, weil es für sie alle eine Überraschung war und sie haben das mit zivilen Erfahrungen verbunden, mit Feuerwerkskörpern und Ähnlichem. Mhm. Und dann kommt eine zweite Phase, wo sie eben wissen, was dort passiert, wie todbringend diese Geräusche sein können und dass fast alle die ersten Wochen, die ersten Tagen und Wochen, je nachdem, sehr, sehr erschreckt, auch sehr stark körperlich reagiert haben auf Kriegsgeräusche und nach einigen Wochen, etwa so einen Monat, manche haben länger gebraucht, bei den meisten dann eine Schulung des Gehörs eingesetzt hat, dass sie ganz klar erkennen konnten, was bedeuten diese einzelnen Geräusche und entsprechend sie dadurch auch wieder ein gewisses Gefühl der Kontrolle bekommen haben.
Jetzt ist ja auch interessant, dass Sie diesen Beitrag aus unserer Gegenwart in Ihrem Band, in Ihrem Buch haben, in diesem Kontext der historischen Beiträge, weil man ja vielleicht auch sehen kann, was sich da jetzt verändert hin zu unserer Gegenwart, was vielleicht auch neu ist an der Soundkulisse dieses Krieges. Sticht da irgendetwas hervor?
Also ganz viel wurde in den Interviews eben von Raketengeräuschen und Drohnengeräuschen gesprochen. Und gerade diese Drohnengeräuschen sind sicher was, was sehr, sehr typisch für den Ukraine-Krieg ist. Das ist ja eigentlich nur so ein recht leises Surren, aber alle haben gesagt, sie hatten nach mehreren Wochen genau ihr Ohr geschult, dass sie da Gefahr gespürt haben und mitgekriegt haben.
Sie selbst haben sich jetzt insbesondere beschäftigt als Historikerin mit der Geräuschkulisse im Ersten Weltkrieg. Das Trommelfeuer von Verdun ist ja dazu so einem festen Begriff geworden. Kann man denn heute rekonstruieren, wie sich das angehört hat?
Ja, also der Erste Weltkrieg war ja der erste Maschinenkrieg und wie Sie gesagt haben, das Trommelfeuer ist eines der typischsten Geräusche, was das ausgedrückt hat. Und das Trommelfeuer ist im Ersten Weltkrieg noch nicht über Ton, über Medien festgehalten. Es gab zwar die Möglichkeiten, dass man einzelne Kriegsgeräusche aufgenommen hat, aber das Trommelfeuer war noch nicht möglich. Man hat eben die Stummfilme, die man hat. Und da ist es aber total interessant, dass wir aus den schriftlichen Quellen wissen, dass dies beim Trommelfeuer sehr, sehr viel Artillerie verschossen wurde und nicht alle diese Artillerie am Schluss die Einschläge auch zur Explosion geführt haben. Und in den Dokumentationen, die wir so über den Ersten Weltkrieg kennen, ist es so, dass die Explosionen, die man auf den Stummfilmen sieht, vertont werden. Aber wir wissen aus den schriftlichen Quellen, dass das nicht die gesamte Geräuschkulisse wiedergibt. Weil dort immer wieder beschrieben wird, dass die Artillerie so massiv war, dass es sich eher so zu einem weißen Rauschen oder zu einem Rollen für die Betroffenen angehört hat.
Es gibt ja im Englischen einen Begriff, wo auch so eine Sounddimension mitspielt für auch die Langzeitleiden, die auch gerade der Erste Weltkrieg bei Soldaten hervorgerufen hat. Dieser Begriff des Shell-Schocks für die Traumatisierung auch von Soldaten und die Wiederkehr dieses Kriegstraumas. Und in diesem Shell-Schock, also der Erinnerung an die Granatexplosion, da schwingt ja auch der Sound mit, oder?
Ja, genau, dieser Shellshock war ein Krankheitsbegriff, der ganz stark mit diesen Hörerfahrungen und den Erschütterungen dieses Lärms zu tun hatte. Wir haben im Deutschen eine ähnliche Krankheitsbezeichnung aus dieser Zeit mit traumatischer Neurose. Und das hing eben damit zusammen, dass im Ersten Weltkrieg auch tausende Soldaten nicht mit dieser Lärmkulisse umgehen konnten, davon psychisch krank wurden. Und Shellshock wurde dann zu einer Metapher wirklich des Ersten Weltkriegs.
Und die Wiederkehr dieses Traumas dann nach dem Krieg hat wiederum auch mit Geräuschen zu tun, oder? Das wird ja oft auch durch Geräusche ausgelöst, ne?
Ja, genau. Also gerade bei den Geräuschen, aber man liest das in Krankenakten auch häufig so bei anderen Sinneserfahrungen, bei Gerüchen, die wiederkommen, bei Geschmäckern. Da ist es so, dass sehr, sehr häufig Flashbacks erzeugt werden. Das kann sehr viel weniger massive Geräusche sein, aber häufig ist es so, dass diese Geräusche, man sich da schwer dagegen wehren kann, wenn sie traumatisch waren und man sehr lange damit zu kämpfen hat.
Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, die Soldaten im Ersten Weltkrieg waren nicht vorbereitet auf diese unglaublich massive Erfahrung, auch die akustische Erfahrung des Trommelfeuers vor Verdun zum Beispiel mit diesem Granatenbeschuss tagelang auf sie. Im Zweiten Weltkrieg, auch darum geht es in Ihrem Buch, hat man in Deutschland versucht, die Soldaten vorzubereiten auf die Soundkulisse des Krieges, zum Beispiel auf diesen durchdringenden Lärm der sogenannten Stalinorgeln, also dieser russischen Raketenwerfer. Die haben in etwa so geklungen. Ja, das war der Sound der Stalin-Orgeln. Damals wurde zum Beispiel auch Oropax erfunden für das Verschließen der Ohren. Wie hat man denn die Soldaten versucht, psychisch vorzubereiten auf diesen Kriegslärm?
Man wollte auf keinen Fall im Zweiten Weltkrieg, dass man wieder so ein massive psychische Ausfälle hatte. Und gerade die NS-Ideologie mit ihrer Kultur der Härte ist da Hand in Hand mit den Entwicklungen in der psychiatrischen Wissenschaft gegangen, die auch die These vertreten hat, dass diese psychischen Ausfälle natürlich mit den massiven Belastungen zu tun hatten, aber in erster Linie damit zu tun hatten, dass die Soldaten nicht gewillt seien, das auszuhalten, dass sie zu wenig Willensstärke gehabt hätten. Und man hat dann versucht, verschiedene Maßnahmen zu machen. Eine Maßnahme war, dass man ideologisch ganz stark mit dieser Kultur der Härte die Bevölkerung versucht hat, auf den Krieg vorzubereiten. Gleichzeitig aber auch, dass man deutlich stärker Soldaten aussortiert hat, die schon bei der Musterung als nicht psychisch besonders stabil galten. Und das hat nach Ansicht der Psychiater am Anfang des Krieges auch durchaus zu Erfolgen geführt, denn sie waren im ersten Moment auch ziemlich überrascht im Zweiten Weltkrieg, dass es sehr wenige dieser Zittersymptome gab. Die Kriegszitterer waren so ein Symptom des Ersten Weltkriegs, das trat am Anfang nicht auf. Aber auffällig war andererseits, dass ganz viele Herzbeschwerden, Magenbeschwerden auftraten. Und hier wurde relativ rasch deutlich, dass auch im Zweiten Weltkrieg psychosomatische Symptome da waren, aber dass die sich eher innerlich dann ausgedrückt haben. Und was man auch noch sagen muss, dass es dann spätestens ab dem Russlandfeldzug 1941, 42, wo der Krieg immer brutaler und grausamer wurde, dann auch wieder diese Zittererscheinungen immer mehr aufgekommen sind.
Nachwirkungen des Krieges, auch ausgelöst durch den Sound des Krieges. Darum geht es in dem wissenschaftlichen Tagungsband Bellyphonie von der Antike bis zur Gegenwart. Herausgegeben wurde der Band, der Sound des Krieges ist der Übertitel, von Martin Klaus, Gundula Gahlen und Oliver Jans. Der Band ist in der Reihe Krieg und Konflikt im Campus Verlag erschienen. Und Gundula Gahlen war hier bei uns im Studio im Deutschlandfunk Kultur. Haben Sie herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Der britische Autor Mick Herron, der hat ein Händchen für Bücher, die zu Fernsehserien werden. Das war so bei seiner Spionageromanreihe Slow Horses. Nach diesen Büchern wurde eine Serie mit Gary Oldman in der Hauptrolle gedreht. Und gerade ist eine weitere Serie im Streaming gestartet nach einem Buch von Mick Herron. Down Cemetery Road heißt die. Da ist die große Emma Thompson als Privatdetektivin zu sehen. Und parallel zur Serie ist dieses Buch, also Down Cemetery Road von Mick Herron, auf Deutsch erschienen. Und das Buch steht in diesem Monat neu auf unserer Krimi-Bestenliste. Wobei der Krimi-Kenner Thomas Wörtje noch nicht völlig überzeugt ist von dem Buch.
Neue Krimis.
Down Cemetery Road hat den deutschen Untertitel Zoe Bohm ermittelt in Oxford. Das ist schon mal allein bemerkenswert, weil die Privatdetektivin Zoe Bohm über lange Strecken des Romans gar nicht vorkommt, lediglich eine Nebenfigur ist. In Oxford geht am Anfang des Romans eine Bombe hoch. Dabei wird ein Haus zerstört, es kommen ein Mann und eine Frau ums Leben. Nur ein vierjähriges Mädchen hat überlebt, das verschwindet aber spurlos aus dem Krankenhaus. Das Schicksal dieses Mädchen treibt Sarah um und Sarah ist die eigentliche Heldin. Mit einer Lebenskrise, mit einer nicht sehr glücklichen Ehe. Sie ist arbeitslos und deswegen beginnt sie also mit viel Freizeit Fragen zu stellen und nachzuforschen, was denn mit dem Mädchen passiert sein könnte. Und engagiert einen Privatdetektiv, den Partner eben jener Zoe Bohm. Was sie zunächst nicht ahnt, sie tritt dabei einer ultrageheimen Abteilung des britischen Geheimdienstes auf die Zähne, der gerade damit beschäftigt ist, Zeugen von sehr illegalen Menschenversuchen mit Biowaffen zu beseitigen. Staatsräson kennt keine Gnade. Die politische Großwetterlage nach 9/11 ist gerade extrem angespannt. Und so treten die üblichen Figuren auf. Die psychopathischen Killer, eisige Bürokraten, undurchsichtige Geschäftsleute und tapfere Einzelkämpfer. Und die hangeln sich von Handlungstwist zu Handlungstwist. Insofern steht der Roman in der Tradition der systemkritischen Polit-Thriller der 70er und 80er Jahre, als man im Gefolge von James Gradys Die sechs Tage des Kondors etwa oder Brian Fremantles Charlie Muffin-Serie die größten Schurken in der eigenen Regierung suchte, der man jede Untat, jede Ungeheuerlichkeit zutraut. Mit den Slow Horses ironisiert Harrens später dieses Gedankenspiel. Hier in diesem Roman exerziert er es noch gerade nicht durch. Es gerät ihm manchmal etwas arg weitschweifig und ist mit einem gewissen Plausibilitätsproblem belastet, weil die Motivation von Sarah, koste es, was es wolle, das Schicksal eines ihr völlig unbekannten Kindes aufzuklären, nicht so wirklich überzeugend wirkt. Sei es drum. An den witzig intelligenten Dialogen, den schrulligen Figuren und den Haken, die Handlung schlägt, kann man sich, wenn man Harren-Fan ist, blendend amüsieren.
Der Roman von Mick Harren, Down Cemetery Road. Zoe Boehm ermittelt in Oxford. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Stefanie Schäfer. Im Diogenes Verlag ist das Buch erschienen mit 550 Seiten. 19 Euro ist der Preis. Und das Buch steht in diesem Monat auf Platz 7 unserer Krimi-Bestenliste. Die ganze Liste finden Sie auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde vor einigen Tagen der Roman Die kalten Nächte der Kindheit der türkischen Autorin Teza Özlü besprochen. Und der völlig begeisterte Kritiker der FAZ, der hat den Roman in eine Reihe gestellt mit den Büchern von Ingeborg Bachmann und Sylvia Plath, also zwei der wichtigsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts. Für uns hat jetzt der Kritiker Nico Bleutke das Buch von Teza Özlü gelesen. Hallo, seien Sie willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Können Sie denn das nachvollziehen? Hat Teza Özlü für Sie ähnliche Qualitäten wie eben Ingeborg Bachmann und Sylvia Plath?
Oh ja, also die Begeisterung, die kann ich ganz und gar teilen. Ich wäre jetzt nicht unbedingt auf Ingeborg Bachmann gekommen, aber zu Sylvia Plath gibt es Parallelen. Nicht zuletzt, weil beide, Plath wie Özlü, lange Aufenthalte in psychiatrischen Kliniken durchleben mussten. Trotzdem finde ich, dass Teza Özlü eine ganz und gar eigene Stimme ist, die das, was man heute so autofiktionales Schreiben nennt, ganz wunderbar mit einer großen Beschreibungskunst zusammenbringt, vor allen Dingen auch von sozialen Milieus. Und sie versucht immer wieder, oder sie verfügt über die Gabe in ihren Sätzen, das Band der Zeit zu lockern gewissermaßen und den Augenblick zu feiern.
Vielleicht stellen Sie uns die Autorin erstmal ein bisschen besser vor. Ich muss zugeben, dass ich noch nie von ihr gehört hatte, von Teza Özlü. Was ist das für eine Schriftstellerin?
Also sie wurde 1943 in einer kleinen Stadt in Anatolien geboren, in einer, wie sagt man, mittelständischen Familie. Die Mutter war Lehrerin, der Vater war Schulinspektor. Es muss eine Ehe ohne Liebe mit viel Armut und Schmutz gewesen sein, so schreibt sie einmal. Und der Vater war zugleich Kemalist, also ein sehr starker Atatürk-Fan, hatte einen eigenen Schrein und wenn die Nationalhymne im Radio gespielt wurde, dann ist er immer aufgestanden und hat mitgesungen. Also eine sehr autoritäre Atmosphäre, in der sie aufgewachsen ist, die sich dann mit den beiden Militärputschen in der Türkei 1960 und 1971 noch verstärkt hat. Und die Tochter Teza, die hat sehr früh dagegen rebelliert, indem sie ein intensives, freies Erleben stark gemacht hat, aber auch an Demonstrationen teilgenommen hat. So dass sie dann nach dem Militärputsch 1980 als politisch verfolgt galt und 1982 ist sie dann mit einem Stipendium nach West-Berlin gekommen und ist sehr früh mit gerade mal 42 Jahren in Zürich an einer Krebserkrankung gestorben. Und in Berlin zuvor, das ist sozusagen das Nachfolgebuch von dem, über das wir heute sprechen, hat sie ein großartiges Buch geschrieben, das heißt Suche nach den Spuren eines Selbstmordes. Das ist so eine Art Selbsterforschung, die zugleich eine Welterforschung ist, ein Buch der Erinnerung, das sich sehr viel mit Turin, Prag und anderen italienischen Städten beschäftigt und sich auf die Suche nach dem großen italienischen Schriftsteller Cesare Pavese macht.
Und eine Selbsterforschung ist das dieses Buch jetzt auch? Also die kalten Nächte der Kindheit, der Titel deutet eben schon auf die Kindheit hin. Geht es jetzt in die Kindheit von Tesa Özlü?
Das ist ähnlich, genau. Es ist eine Selbsterforschung wie das Spurenbuch. Sie zeigt in kleinen Bildern die Welt ihrer Kindheit. Dann zeigt sie die Schulzeit in Istanbul, wo sie auf einem Mädchengymnasium, das von Nonnen geleitet wurde, war. Und man sehr deutlich diese sehr strenge katholische Atmosphäre dieser Klosterschule mitbekommt. Dann zeigt sie ihre Suche nach einer eigenen Beziehung. Sie hatte zwei sehr frühe Ehen, die alle ähnlich lieb und freudlos waren wie die Ehe ihrer Eltern. Und während dieser Zeit hat sie Symptome einer psychischen Störung entwickelt. Sie selber spricht immer wieder von Wahnvorstellungen, hat auch einen Suizidversuch unternommen, wurde dann in die psychiatrische Klinik eingeliefert. Und diese Schilderungen von der starken Medikamentierung über die Behandlung mit Elektroschocks bis zu sexuellem Missbrauch, das ist wirklich sehr verstörend. In dieser Verstörtheit aber gleichzeitig auch beeindruckend. Das erinnert natürlich auch an Sylvia Plath, aber auch an Beschreibungen von Alda Merini oder später Sarah Kane. Und indem sie das alles zeigt, ist es natürlich auch wieder Welterforschung, dieses Buch. Und indem ich jetzt das schön in ein Nacheinander überführe, nehme ich dem Buch schon das Eigentliche, was es ausmacht, nämlich, dass diese Szenerien und Zeiten dauernd wechseln. Wir sind gerade noch mit ihr irgendwie am Bosporus, dann hüpft sie in ein Hotelzimmer in Paris, dann im nächsten Absatz ohne Kommentar ist man dann in einem Kindheitsbild und so wird die Zeit gewissermaßen überblendet, manchmal sogar aufgehoben.
Und welchen erzählerischen Sinn hat diese Technik, dieses Hin- und Herspringens?
Also ich denke, sie löst sozusagen formal ein die Brüche und Lücken der Erinnerung. Das Buch ist 1978, 79 geschrieben und behandelt eben die Zeit davor, die 50er Jahre bis Ende der 70er Jahre. Es zeigt so auch die politischen Brüche jener Zeit. Es ist eine Umsetzung ihres wahnhaften Erlebens und, was eigentlich sehr oder fast ein Wunder ist angesichts dieser sehr negativen Energie, sie hat, der eigentliche Impuls ihres Schreibens ist eigentlich, dass sie den Augenblick feiern will. Eine sehr intensive, emphatische Jetzt-Erfahrung, Wahrnehmungsbilder, kleine Lieder, manchmal sind es nur Geräusche und die Liebe zu anderen Menschen. Und sie spricht sogar von der Vervielfältigung und Heiligung des Augenblicks einmal. Und natürlich kann man dann diese Aufhebung der Zeit auch als eine sprachliche Umsetzung, in der alles eins wird, lesen, ne?
Dieses Buch hat der Schriftsteller Dennis Utlu übersetzt, ins Deutsche übertragen. Wie ist er jetzt als Übersetzer umgegangen, gerade mit diesem, was Sie zuletzt hervorgehoben haben, diesem Heiligen und dieser Konzentration auf den Augenblick? Das ist ja wahrscheinlich besonders schwierig zu übersetzen.
Also es gab schon mal 1985 eine Übersetzung des Buches, des Turkologen Wolfgang Riemann. Auf die bezieht sich Dennis Utlu auch emphatisch. Und er hat das sozusagen nochmal mit Nüchternheit eingedampft gewissermaßen. Aha. Und das hat dem Buch sehr gut getan. Es ist eine sehr klare Sprache geworden, in der Özlü's Bilder auch zur Wirkung kommen. Sie spricht einmal vom Summen der Außenwelt, das an ihr Ohr dringt, ohne übertriebenes Pathos. Und insgesamt ist es ein sehr dunkel schimmerndes Buch. Aber diese Feier des Augenblicks, das Summen der Außenwelt und die Liebe zu, vor allen Dingen auch zu anderen Menschen, die wird wirklich noch in der kleinsten Wahrnehmung spürbar und macht es zu einem richtig großen Buch.
Damit haben wir die türkische Sylvia Plath kennengelernt, wenn man das mal so sagen will. Tesa Özlü. Die kalten Nächte der Kindheit heißt das Buch aus dem Türkischen, übersetzt, wie gesagt, von Dennis Utlu. Er hat auch ein Nachwort zu dem Buch geschrieben. Im Surkamp Verlag ist das erschienen mit 112 Seiten, was ich kaum glauben kann nach all dem, was Sie über das Buch erzählt haben. Aber es ist so schlank. 23 € ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Nico Bleutke. Der Stargast in dieser Lesartwoche, das war der Schriftsteller John Irving, den hatten wir hier in der Sendung. Vielleicht gehören Sie ja auch zu den John Irving-Leserinnen oder Lesern, was nicht unwahrscheinlich ist bei den Millionen Menschen, die seine Bücher kennen, also das Hotel New Hampshire zum Beispiel oder Garb und wie er die Welt sah oder Gottes Werk und Teufels Beitrag. Oder. Am Mittwoch ist der neue Roman von John Irving bei uns erschienen, Königin Esther heißt er. Und Irving hat uns im Gespräch dazu erzählt, dass er auch ein Selbstporträt in dieses Buch eingebaut hat mit der Hauptfigur Jimmy Winslow. Das sei eine wahrhaftige Übertreibung von John Irving selbst.
Jimmy is what I call a truthful exaggeration of myself, both in Vienna in the 1960s and in Jerusalem in the early 1980s. Jimmy is even more unaware, more out of it than I was. Yes, I did this for a comedy, for comedic effect, but I'm still using myself as the model for Jimmy Winslow. I even gave him my middle name, Winslow.
Also John Irving habe seiner Romanfigur Jimmy Winslow sogar seinen Mittelnamen Winslow mitgegeben. Er habe für einen komödiantischen Effekt diese Figur so angelegt, dass sie noch unbewusster agiert und noch überforderter sei, als John Irving das selbst gewesen ist als junger Mann. In Wien zum Beispiel in den 60er Jahren spielt das im Roman und in Jerusalem im Jahr 1981. Und ich muss sagen, dass John Irving sich da ein sehr liebenswertes Alter Ego gegeben hat mit diesem Jimmy Winslow. Der neue Irving-Roman, der hat überhaupt viel mit Irving selbst zu tun, weil er da auch ganz viele Themen und Motive aus seinen früheren Romanen wieder zusammengeholt hat. Also zum Beispiel das Ringen, dieser Sport taucht immer wieder bei ihm auf. Die Stadt Wien ist eben wieder dabei. Starke Frauen spielen eine wichtige Rolle. Das Thema Abtreibung kehrt wieder und, und. Für notorische Irving-Leser ist das ein bisschen wie nach Hause kommen. Und andere, die vielleicht neu sind, die können den ganzen Irving-Kosmos mit diesem Roman für sich entdecken. Mit dem neuen John Irving-Roman Königin Esther im Diogenes Verlag ist der erschienen, in der Übersetzung von Peter Dörberg und Eva Regul. Und unser Gespräch hier mit John Irving, das können Sie hören auf unserer Internetseite deutschlandfunkkultur.de oder in der Deutschlandfunk-App. Warum gibt es in letzter Zeit so viele Kinderbuchreihen? Das haben wir uns gestern hier im Deutschlandfunk Kultur gefragt. Bei den Kinderbüchern ist der Trend zur Reihe auch eine Reaktion auf den immer schwieriger werdenden Buchmarkt. Warum es auch für Erwachsene wieder so viele Buchreihen gibt, was sich die Verlage davon versprechen und ob das funktioniert, das hat sich mein Kollege Nils Schniederjan für uns angesehen und er setzt jetzt an bei einer ganz alten und besonders schönen Buchreihe.
Zwei Weltkriege, eine Wiedervereinigung, mindestens ein Dutzend Rezessionen. Die Inselbücherei hat sie alle überstanden. In der ersten Buchreihe des deutschsprachigen Raums sind seit 1912 mehr als 1500 Bücher veröffentlicht worden. Doch obwohl Buchreihen mittlerweile seit Jahrzehnten zum verlegerischen Inventar gehören, wurde ihr Auftreten oft als Krisensymptom verstanden. Etwa hier, in einem Fernsehbeitrag zur Frankfurter Buchmesse 1984.
Für die Durchsetzung von Büchern ist es unerlässlich, deren Besonderheit auch sichtbar zu machen. Andernfalls verschwimmt das einzelne Taschenbuch zum Farbklecks in überfüllten Regalen. Ein einzelnes Buch droht in der Anonymität der Überproduktion zu verschwinden.
Buchreihen galten dem Journalisten damals als Reaktion auf die Massenverfügbarkeit billiger und billigster Taschenbücher. Seine Diagnose: Verlage flüchteten sich in die Trendsetterei.
Da ganze Taschenbuchprogramme im Handel sowieso nicht mehr unterzubringen sind, zerteilen große Verlage ihre Gesamtproduktion in thematische Reihen. Aber diese Ausrichtung an lauter Zielgruppen führt ihrerseits wieder zu einer babylonischen Verwirrung.
Diese babylonische Verwirrung ist heute größer denn je. Es gibt die Reihe Auf dem Punkt im Brandstätter Verlag. Reklam bringt die 100 Seiten heraus, bei Residenz findet man die Dinge des Lebens und in der Edition Nautilus Flugschriften. Auch im boomenden New Adult und Dark Romance Bereich werden massenhaft Serien veröffentlicht. Und 2024 war zum ersten Mal seit Jahren nicht der neue Fitzek das meistverkaufte Buch des Jahres, sondern Altern von Elke Heidenreich. Teil der Reihe Leben bei Hansa Berlin. Verlagsleiterin Lina Mussur ist die Herausgeberin.
Ich fragte mich so, wie könnte man das neu machen, diesen Reihengedanken aufnehmen und vielleicht irgendwie was Gegenwärtigeres oder so daraus entstehen lassen. Und da war der ausschlaggebende Gedanke tatsächlich, dass die Reihe abgeschlossen ist, also dass sie nicht immer weiter und weiter geht.
10 Bände, dann ist Schluss. Es ist ein bewusster Gegenentwurf zu den Endlossequenzen, die viele Verlage führen. Die würden sich schnell erschöpfen.
Ich kenne das auch aus dem Verlag. Am Anfang sind alle total euphorisch und irgendwann sitzen dann alle da und sind so, oh, wir haben ja noch diese Reihe, was sollen wir denn da reintun? Ne, die Anfangseuphorie verfliegt dann ziemlich schnell.
Hansa Berlin selbst plant dennoch bereits die nächste. 7 soll sie heißen. Dass so viele Verlage inzwischen wieder auf dieses Rezept setzen, liegt nicht nur an dem Erfolg der Reihe Leben. Auch die Naturkunden beim Verlag Mattes und Seitz Berlin haben etliche Nachahmer gefunden.
Letztendlich ist eine Reihe natürlich auch das, was man Organ nennt, ein publizistisches Organ,
sagt Judith Schalansky.
Also man kann damit Themen setzen, man kann Bücher miteinander sprechen lassen, man kann Autorinnen und Autoren dafür gewinnen und auch sie miteinander in Beziehung setzen.
Für Schalansky sind Reihen thematische Klammern. Das ist aus verlegerischer Sicht interessant, auch weil man mit diesen Klammern Autorinnen und Autoren anderer Verlage für einen kurzen Abstecher abwerben kann. Es hilft aber auch, Publikum zu gewinnen.
Es geht tatsächlich darum, dass es eine Möglichkeit ist, einen Kontext zu schaffen. Und dadurch gibt es eine gewisse Erwartungshaltung auf der konsumierenden Seite, die auch hilft, einen Text ja besser rezipieren zu können, besser einschätzen zu können, auch ob das was, also man weiß, worauf man sich ein bisschen einlässt.
Und genau das wird von einer Leserschaft gutiert, die sich angesichts steigender Preise und sinkender Aufmerksamkeitsspannen zunehmend ungern Experimente beim Kauf leistet. Was damals schon bei den Naturkunden erfolgreich war, war es bei Lina Mutsur umso mehr. Ihr Erfolgsrezept für Leben setzte genau auf diese Klarheit, die Reihen bieten können.
Jetzt bei der Lebenreihe war so wirklich der Gedanke, so die Simplifizierung von allem. Also ganz einfache Themen, also relativ kleine Bücher und ganz einfaches Konzept. Also dieser Claim, den wir haben, die 10 wichtigsten Bücher über das Leben, das sagt tatsächlich auch schon alles aus über die Reihe. Und das war irgendwie total wichtig, dass es so eine Klarheit gibt.
Klarheit in der Unübersichtlichkeit. Das könnte die Formel sein. Doch Judith Schalansky glaubt, dass Reihen noch mehr, vielleicht sogar das Gegenteil leisten können.
Ich glaube, was eine Reihe auch die Möglichkeit gibt, das Bekannte nochmal unbekannt werden zu lassen. Also, dass sie ein Thema besetzen und versuchen, unterschiedliche Zugänge zu unserer komplexen Welt zu schaffen. Und das Verrückte ist ja, sie können die gesamte Weltgeschichte anhand eines Tiers, anhand eines Dings oder anhand eines Themas erzählen. Insofern brauchen wir, glaube ich, noch viel mehr Buchreihen, die dann die solitären Bücher vielleicht einsam werden lassen.
Sind Buchreihen also ein Krisensymptom? Vielleicht. Aber wenn sie es sind, dann führt die Krise der Buchbranche in diesem Bereich offenbar zu einem kreativen Umgang mit bewährten Formaten. Und vielleicht zeigt die Renaissance der Buchreihe auch, dass in überforderten Zeiten die einfachsten Lösungen oft die besten sind. Ein klares Konzept, ein unverwechselbares Design, eine Handvoll Themen. Es scheint zu helfen, um in der babylonischen Verwirrung des Buchmarkts doch noch aufzufallen.
Nils Schniederjan über die Wiederkehr der Buchreihen, sein Beitrag und unser Gespräch über die Kinderbuchreihen aus der Donnerstagslesart, all das finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App.
Straßenkritik.
Ich heiße Stefan Müller und ich arbeite im Krankenhaus. Ich bin zu Besuch in Berlin. Ich wohne in Dresden. Ich habe gerade gelesen von Hermann Hesse die Erzählung Demian. Es ist eine Freundschaft zwischen zwei Jugendlichen und der eine davon heißt eben Demian. Und dann schließlich der Erste Weltkrieg. Und das ist dieser Jahrgang, wo eben viele junge Menschen in den Krieg zogen. Das letzte Bild, das ist das, was mich so emotional berührt hat, dass sie sich wieder begegnen am Ende des Krieges. Jedenfalls ist er verwundet und er begegnet eben seinen Freund wieder, der da im Sterben liegt, im Lazarett. Und diese Gespräche zwischen diesen beiden Menschen, das hat mich fasziniert. Er ist ja ein junger Mann, also er hat ja eigentlich noch gar nicht gelebt. Und auf jeden Fall ist es ein Roman, der das in Frage stellt. Hermann Hesse war, soweit ich weiß, Pazifist. Das würde ich jedem empfehlen zu lesen. Sprachlich sehr schön, ein Buch, was einen immer begleiten kann.
Stefan Müller hat in Berlin Demian von Hermann Hesse gelesen. Da gibt es eine Suhrkamp-Taschenbuchausgabe mit 208 Seiten für 11 €.